Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen bei Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast ist die Hamburger Sängerin Miu. Eine Künstlerin, die seit vielen Jahren ihren ganz eigenen Weg geht. Mit viel Seele, starken Songs und einer unverwechselbaren Stimme. Mit dieser warmen Stimme, viel musikalischem Feingefühl und einem Gespür für große Melodien verbindet sie modernen Soul, Pop und Singer-Songwriter-Einflüsse zu einem ganz eigenen Sound. Miu erzählt von ihrem Weg zur Musik von Michael Jackson und den Platten ihres Vaters, über den Klavierunterricht bis hin zu den ersten Auftritten mit zitternden Knien. Sie berichtet von einem Schlüsselmoment in New York, der ihr klar machte, wenn sie es jetzt nicht versucht, wird sie es irgendwann bereuen. Wir sprechen über 10 Jahre als unabhängige Musikerin, über Songwriting, Vinyl als bewusstes Musikerlebnis und die Herausforderung, sich in einer von Algorithmen und Streaming-Plattformen geprägten Musikwelt treu zu bleiben. Dazu bringt Miu einen sehr persönlichen Soundtrack mit von Silk Sonic über Brandy Clark, Black Keys und Marius Müller-Westernhagen. Begleitet wird diese musikalische Reise von außergewöhnlichen Schaumweinen, ausgewählt von unserem Sommelier Jonas Hauke. Freut euch auf eine Folge über Leidenschaft, Beharrlichkeit, große Träume, gute Songs und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Viel Vergnügen mit Miu bei Vinyl und Wein. Und auch diese Episode haben wir wieder im Weinraum des Grill Royal in Hamburg aufgenommen. Und bevor es jetzt losgeht, kommt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und wer uns länger schon zuhört, weiß, bei uns steht der Wein immer im Mittelpunkt. Und umso schöner ist, dass wir mit Tesdorf jetzt genau den Partner gefunden haben, der uns in allen Weinfragen perfekt unterstützt. Über 4000 Weine, viele davon absolute Spitzengewächse, dazu persönliche Beziehungen zu den Winzerinnen und Winzern und ein Sortiment, das für Einsteiger genauso funktioniert wie für Fortgeschrittene. Und dazu auch jede Menge alkoholfreie Optionen, die wir ja hier bei uns auch sehr, sehr gerne ausschenken. Tesdorf steht nicht nur für Qualität und für ein hervorragendes Sortiment, sondern auch für Tradition. Sie sind nämlich einer der ältesten Weinhändler Deutschlands, gegründet 1678. Und nicht nur wir können hier unsere Weine auswählen, sondern auch ihr. Und mit dem Code VINYL10 zusammengeschrieben bekommt ihr dauerhaft einen 10% Rabatt auf alle Weine außerhalb der Subskription. Plus eine versandkostenfreie Lieferung. Wenn ihr euren Weinhorizont erweitern wollt, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf tesdorf.de. Schon jetzt sagen wir, warum können wir das denn nicht weiterhören?
Das ist sehr gut, das freut mich.
Herzlich willkommen, Miu, bei uns in, wir haben gerade uns gefragt, ist es die 4. oder 5. Staffel? Wir sagen mal, die beste Staffel, die jetzt überhaupt kommt. Und das Beste ist immer unser Gast.
Oh, das ist ne? Sehr
nett. Ansonsten, Jonas ist auch dabei, unser Sommelier. Sag mal, hallo Jonas.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist, freue mich auch. Plattenboy Lars ist auch wieder dabei. Und wir haben auch einen neuen Weinpartner mit Tesdorf. Weinhandel Tesdorf, das älteste Weinhaus Deutschlands von 1678. Also wir freuen uns, also Miu nochmal herzlich willkommen. Ne? Wir
danke, dass
haben,
ich da sein
also,
darf.
Schön, dass du da bist. Ich habe nur jetzt am Anfang ein bisschen Redeanteil, nachher alles bei dir und bei deiner Musikauswahl. Da freuen wir uns sehr drauf, aber wie gesagt, der erste Song, So Much More, war schon mal sehr schön. Obwohl, den haben wir uns ja gewünscht.
Sehr schön, danke sehr. Mhm.
So Jonas, jetzt darfst du mal kurz,
ja, schön, wirklich kurz. Sind. Vielen ne? Dank, ganz kurz, ich versuch's. Dein Wunsch war Schaumwein, Cremant. Wir haben gesagt, das ist
ein Staffelauftakt, also alles sprudelt.
Finde das
dadurch
super.
Heute fünfmal mitnehmen in 5 verschiedene Gebiete, 4 verschiedene Länder und hoffe sehr, dass es euch gefällt.
Weißt du eigentlich, dass die KI bei dir ausspuckt, Lieblingsgetränk, Cremant?
Habe ich alles richtig gemacht.
Ja, ja, alles also, so eingetragen.
Richtig gefüttert.
Ich glaube, ich habe das schon oft genug gesagt. Also ich mag Cremant, ich mag Schaumwein, ich mag Champagner. Ich finde das super. Jetzt ist es raus. Ich habe es jetzt einfach so gesagt. Jetzt wissen es wirklich
alle.
Muss
man sich nicht verschämen.
Ich finde, es gibt wenig, was so feierlicher und lockerer und entspannter ist und so. Ich habe da richtig Spaß dran. Ich habe einen meiner schönsten Tage im Leben am sogenannten Champagne Beach verbracht. Und da gab es auch Champagner. Das erzähle ich immer so auf Partys und das meine ich völlig ernst.
wo ist denn der?
Der ist in Vanuatu, in Ozeanien, sehr, sehr, sehr weit weg. Und genau, ich durfte mit meiner Band mal für die Reederei Hapag-Lloyd ein paar Konzerte spielen.
Aha.
Und da sind wir sehr, sehr weit weggekommen und ich habe mir diese Route unter anderem auch wegen Champagne Peach ausgesucht.
Wollte ich gerade sagen, durfte ihr euch die Route aussuchen?
Ja, durften wir in dem Fall und das war einfach richtig schön. Also wann kommt man da dann nochmal hin?
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, da produzieren wir auch mal eine Folge, aber da wusste ich noch nicht, wo es ist. Wollen wir nicht auch mal auf dem Schiff, Jonas?
Ich werde dabei.
Dann fragen wir mal nach. Kannst du ein gutes Wort für uns einlegen?
Bestimmt. Ja? Das kommt drauf an, wie man spricht so, aber ich gebe mein Bestes.
Ja, sehr gut. Ja.
Machen wir Anfragen. So. Ja, im ersten Glas haben wir auch einen französischen Schaumwein, allerdings nicht aus der Champagne, sondern noch das nördliche aus der Normandie. Und wie gesagt, bitte immer trinkt und probiert, wartet nicht auf mich, bis ich fertig bin. Im Glas Eric Bordelais, ein Cidre. Ein Getränk, das meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer zu Recht immer mehr auf Weinkarte steht und auch mehr im Glas landet. Wir sprechen halt natürlich immer über vergorenen Apfelmost. In dem Fall ist Eric Bordelais einer der ersten Pomologen, also ein Apfelkundler. Also der Name in dieser ganz kleinen Bubble, der eigentlich immer ganz oben steht. So ein bisschen aus der Gastronomie gekommen, hat den Familienbetrieb übernommen und macht hier aus teilweise über 100 Jahre alten Äpfelbäumen einen Blend aus teilweise bis zu 20 verschiedenen Apfelsorten, deren Aussprache ich aufgehört habe zu lernen, das ist nicht machbar. Grundsätzlich wird das Ganze wie Wein vergoren, ne? Das heißt Hefen wandeln den Zucker in Alkohol um. Das Schöne ist natürlich immer, dass es weniger ist, weil natürlich ein Apfel weniger Wasser hat als dann einfach eine Traube. Das heißt, wir haben viel weniger Alkohol. Du bist immer so bei 5-6%, bisschen hoher Restzucker gehabt. In dem Fall sind es so um die 35 Gramm. Aber das ist sehr geschmeidig, ne? Weil man hat viel Frische. Du hast eine unglaubliche Saftigkeit, diese Rotfruchtigkeit. Es hat so eine unglaublich schöne, warme, samtige, weiche Charakteristik. Und das ist für mich das Ideale, weil das Thema weniger Alkohol ist, spielt immer mehr eine Rolle. Und das so als Start in so einem...
Super, finde ich sehr, sehr lecker.
Freut mich.
Guter Tipp. Zum Dankeschön.
Ich finde den auch ganz gut. Ich war neulich in einem Podcast und da durfte ich endlich mal lecker sagen. Der Wein ist echt lecker. Darf ich ja hier nicht.
Das darf man hier nicht?
Nee, hier nicht. Doch, ich darf's nicht, du darfst alles, ich nicht.
Mir hat ein Winzer mal gesagt, es gibt eigentlich zwei Weine in zwei Kategorien. Der eine ist schmeckt, der andere schmeckt nicht.
Ja, das sag ich auch mal. Genau
okay.
So.
Okay. Dann kann ich auch lecker sagen, ne? Ja. Lecker, das ist lecker. Nee. Wie kamst du zum Cremant? Also das war ja nicht der Champagne Beach, sondern du mochtest ihn vorher schon?
Kann ich so gar nicht sagen. Also ich glaube, wenn man irgendwann anfängt, mal so Wein zu trinken oder irgendeine Form von Genussalkohol, dann merkt man ja irgendwie, was man mag. Und ich fand gute Sekte, Winzersekte oder so, die fand ich immer super. Also hat mich einfach immer angesprochen. Fand ich immer ein gutes Getränk in allen möglichen Variationen. Ich finde, es passt auch immer. Es passt zu Pommes, es passt, wenn man irgendwie sich mit Freunden trifft, wenn man anstößt. Super.
Ich habe einen kleinen Fragenkatalog, kleines Warm-up. Brauchen wir gar nicht, aber das wollten wir jetzt mal einführen hier in dieser neuen Staffel. Also entweder oder Fragen. Ich leg mal los. Bist du bereit?
Ich bin gespannt. Weißt du, ich bin nicht bereit.
Ja, nicht und nicht lange überlegen. Ja. Ne? Ich fange so ganz normal an und ganz harmlos an. Musik im Studio aufnehmen oder live spielen?
Live spielen.
Erst Musik oder erst Text?
Erst Musik.
Mhm. Winzersekt oder Massenchampagner?
Winzersekt.
Mhm. Küchenparty oder Fine Dining?
Küchenparty.
Ja. Nach dem Konzert direkt nach Hause oder an die Bar?
An die Bar.
Aperitif vor dem Essen oder Digestiv danach?
Aperitif.
Da hätte man auch beides sagen dürfen.
Ja.
Lieblingsalbum 100 Mal hören oder ständig was Neues entdecken?
Lieblingsalbum 100 Mal hören.
Intimer Jazzclub oder Open Air Sommerabend?
Open Air Sommerabend.
Song spontan schreiben oder lange dran feilen?
Spontan schreiben.
Hm. Lieber mit Musikerinnen kochen oder mit Sommeliers Musik hören?
Oh, schwierig. Warte, ich muss zu Olli gucken, mit Musikern kochen.
Ja, ja, ja. Den kennst du ja noch nicht näher. Ne?
Ich zeigte zu Jonas. Backstage-Chaos oder absolute Ruhe vor dem Auftritt?
Absolute Ruhe.
Ja. Eine Nacht im Plattenladen oder ein Tag im Weinberg?
Ein Tag im Weinberg.
Gut.
Plattenladen habe ich ja gefühlt zu Hause.
Ja. Frühstück mit Espresso oder Late Night mit Champagner?
Frühstück mit Espresso, weil ich bin gar nicht so lange wach. Also ich gehe auch gern früh schlafen.
Du hast es überstanden, unseren Fragenkatalog.
Okay,
sehr
ich
gut.
Bin warm.
Und ja. Warst also auch sehr schnell. Ich habe das neulich gemacht mit jemandem und der war immer beides. Das war so langweilig. Nee, kann ich mich nicht entscheiden.
Man muss sich manchmal entscheiden im Leben.
Welches war deine größte Entscheidung im Leben?
Oh, ich glaube damals, als ich meinen Job in der Werbung aufgegeben habe und gesagt habe, okay, das mit der Musik, das versuche ich jetzt wirklich mal.
Und
ich glaube, das kam mir damals nicht so krass vor, aber so rückblickend ist das ja, also wenn ich überlege, wie viele Leute aus guten Gründen sehr mit Entscheidungen oder auch Berufsentscheidungen hadern, war das, glaube ich, schon eine krasse Entscheidung.
Und Musik hattest du vorher schon parallel gemacht, ja. Aber nicht richtig professionell oder semi-professionell?
Ja, also ich würde absolut sagen, überhaupt nicht professionell. Ja. So. Also das war auf jeden Fall ein langer Weg, der dann noch gegangen werden musste. Aber ich habe mir während des Arbeitens in der Werbung irgendwie was aufgebaut und versucht, Leute zu finden, mit denen man so Sachen macht. Und ich komme noch aus einer Zeit, wo Internet gerade ein Thema war, aber ich sage jetzt mal so, im Internet war noch nicht so super viel zu finden. Und ich komme aus einer Familie, wo eigentlich keiner wirklich Musik gemacht hat. Das heißt, ich war immer ein bisschen in einem positiven Sinne, aber so dieser Outlaw, wo man sagt, so was will sie eigentlich so. Aber mir konnte halt niemand auch helfen von, wenn du das beruflich machen willst, wie macht man das denn jetzt? Also wie lernt man denn so Leute kennen? Wie kommt man denn so an Auftritte und so? Und das heißt, irgendwie war klar, natürlich braucht man einen normalen Beruf, also der so eine Miete zahlt.
Vorher darfst du nichts anderes machen.
Nee, so nach dem Motto. Also die Aussichten waren halt auch einfach nicht so sinnvoll, ne? Weil man einfach keine Leute kannte. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was könnte es denn sein? Und dann bin ich in der Werbung gelandet, weil ich dachte, das hat was mit Sprache zu tun, auch irgendwie mit Kreativität. Vor Leute hinstellen und dummes Zeug erzählen, das konnte ich auch immer gut. Und Zeitgeist, Gesellschaft, also es hat sehr viel zusammengebracht, was man ja eigentlich auch in der Musik so findet und was ich spannend fand. Und dann bin ich da gelandet, hatte, muss man auch sagen, eine ganz, ganz tolle Agentur und ganz, ganz tolle Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Ich weiß, dass die Werbung ja oft verschrien ist als eine schwierige Industrie. Und in meinem Fall kann ich das so gar nicht sagen. Ich hatte einfach ganz, ganz tolle Leute.
Also fiel dir das auch sogar ein bisschen schwer dann, den Schritt zu machen?
Ich habe immer mal rückblickend gesagt, ich habe eine Entscheidung nicht gegen die Werbung, sondern für die Musik getroffen. Ja. Und ich habe heute noch Kontakt zu den Leuten und die haben mich damals ermuntert, das zu machen. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Chef und eine ganz tolle Vorgesetzte zu einer Zeit so um 2012 rum, wo das noch gar nicht angesagt war, in seinen 20ern so auf Teilzeit zu gehen, weil man andere Sachen macht und so weiter, haben die mir das möglich gemacht.
Hast du schon in den Raum gehabt. Wie bist du denn musikalisch sozialisiert worden, weil du sagst, da gab es gar nicht so viel Musik bei euch in der Familie, beziehungsweise Musikschaffende. Mhm. Weißt du das noch? Wie ging das los bei dir?
Also ich glaube, meine Eltern haben mir immer alles möglich gemacht, im Sinne, wie das Eltern so machen können. Und ich glaube, wenn man Kinder erzieht, dann guckt man ja, haben die eher Bock auf Sport oder eher Musik und so. Und das war bei mir oft so dieser kreative Bereich. Und dann kam irgendwann schon so der Wunsch von, vielleicht will sie ein Instrument lernen und so. Und das haben meine Eltern mir immer möglich gemacht, tatsächlich.
Und wollte sie?
Wollte sie. Also es ist eine ganz, ganz süße Geschichte. Mein Vater hat eine Autowerkstatt. So, ne? Der hat nun wirklich nichts mit Musik zu tun, außer dass er sie gehört hat. Also ja. Kommen wir später auch noch zu, weil ich mir was ausgesucht habe, was da noch so zusammenhängt. Und meine Schwester hat früher immer viel Michael Jackson, Whitney Houston und so weiter gehört. Das fand ich irgendwie toll. Und mein Papa hat eher andere Sachen gehört. Wie gesagt, kommen wir später zu. Und dann hat man mir das möglich gemacht. Und ich wollte dann irgendwann unbedingt Klavier spielen. Und wir hatten weit und breit gar kein Klavier, sondern hatte ich sowas wie musikalische Früherziehung. Da ist meine Musiklehrerin mit mir immer dahin gegangen, wo ein Klavier war, habe ich rumgeklimpert und so. Und dann irgendwann hat mein Papa mir das möglich gemacht und ist zu Trübker, Piano aus Trübker in Hamburg gegangen und hat gesagt, okay, ich muss wohl ein Klavier kaufen.
Und
das hat er gemacht.
Und wie alt warst du da?
Ich glaube 6 oder 7.
Ach, schon früh.
Ja.
Und dann hast du losgelegt.
Dann habe ich Unterricht.
Hast du Unterricht
gehabt.
Bekommen?
Ja, ich habe Unterricht gehabt. Zu dem Zeitpunkt eher klassisch. Das fand ich uncool. Aber wusste man jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht musikalischer Haushalt und dann guckst du ja, wer bietet denn halt so Klavierunterricht an, dann bist du in der örtlichen Musikschule und dann lernst du halt das, was dir so gegeben wird. Auf der Habenseite steht, man kann halt irgendwie doch Noten lesen und hat eine verhältnismäßig saubere Technik. Aber dann irgendwann so im Teenageralter war das irgendwie uncool und dann
muss man abbiegen irgendwann, ne?
Genau, dann wollte man irgendwie abbiegen und das war so die Zeit, wo auch so Künstlerinnen wie Norah Jones, Alicia Keys oder Vanessa Carlton, auf einmal waren diese Sängerinnen, die auch Klavier gespielt haben da. Und da dachte ich mir, das ist es doch, das will ich doch machen.
Und das hast du dann auch gemacht? Und hast du uns davon auch was mitgebracht?
Ja, wir haben im Prinzip ja gerade So Much More gehört und das Klavier, Pattern, die Klavierstimme, die habe ich mir schon da so überlegt, so die war dann auf einmal da, also das war es schon so, ja.
Vielleicht hören wir jetzt auch gleich weiter Musik, oder? Wir haben ja ein bisschen was vor. Wir haben uns überlegt, du machst ja heute die Ansagen, weil das ist deine Musik, die du dir ausgewählt hast. Du hast zu allem, fast allem eine Geschichte.
Genau, ich habe mir so überlegt, ich möchte eigentlich den Hörerinnen und Hörern ein bisschen zeigen, wo ich musikalisch herkomme und was ich an bestimmten Alben oder Musiken sozusagen mag. Und da spielt Soul-Pop und so eine Art Retro-Sound-Ästhetik immer irgendwo eine Rolle. Und ich habe mir das aktuelle Album, oder ich glaube, es gibt ja nur eins, von Silk Sonic ausgesucht. Das ist diese Supergroup aus Anderson .Paak und Bruno Mars. Und die haben ein so schönes Retro-Album gemacht. Und da hören wir jetzt Leave the Door Open draus.
Schöner Song.
I'm sipping wine, sip. In a robe, drip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So
gar nicht erzählt. Doch, hast du ja schon gemerkt, wir blenden aus.
Ja, alles gut.
Wir sind ganz brutal und kannst aber auch sagen, wenn dann eine Stelle kommt und sagt, die möchte ich noch hören, dann drehen wir wieder auf.
Alles cool.
Ansonsten, ne, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr könnt auch einfach auf die Playlist rüber switchen und da weiterhören. Das Album, vielleicht noch ganz kurz, heißt An Evening with Silk Sonic und ist von 2021.
Ich find's toll, immer noch. Ich mag das total gerne, weil sie so viele gute Motive aus so einer bestimmten Ära so aufgegriffen haben. Die haben sich so viel Mühe mit der Produktion gegeben, das ist schon ziemlich schön.
Aber wir gehen weiter mit deiner Karriere, mit deiner musikalischen Laufbahn. Weißt du, wann du das erste Mal mit deinem Klavier oder auf der Bühne vor Publikum gespielt hast? Größerem Publikum?
Das war bestimmt, also das erste Mal war bestimmt irgendeine Musikschulgeschichte.
Ja.
Aber dann tatsächlich in der Oberstufe, da hatten wir eine Referendarin in Musik, die mit uns sowas wie Songwriting gemacht hat. Und ich hatte damit vorher keine Berührungspunkte. Und die hat das sehr ermuntert, dass wir vor Leuten was machen. Und das war dann tatsächlich einfach irgendwie so ein Schulfest. So, da habe ich dann irgendwas gespielt, was ich mir damals ausgedacht habe als Song.
Erinnerst du das? Warst du da nervös? Ist da...
Unfassbar.
Unfassbar.
Das schlottert ja alles in einem, wenn man das macht.
Und wie kriegt man das dann hin? Wie kriegt man diese Nervosität dann weg?
Ich glaube, es gibt zwei Arten von, ich sag jetzt mal, KünstlerInnen. Ich glaube, die eine Art sind die, die einfach Hauptsache raus auf die Bühne wollen. Die wollen sich zeigen, egal womit. Und dann gibt es, glaube ich, die, die gerne Musik machen und für sich einen Weg finden müssen, eine Bühnenpersönlichkeit zu werden. Und ich glaube, das geht über Exposition. Also man muss das halt, muss sich der Situation stellen und muss das üben und muss an sich arbeiten und muss das für sich so ein bisschen herausfinden. Und das war, ehrlich gesagt, am Ende auch mein Weg über die ganzen letzten Jahre. Also als erstes steht immer die Liebe für einen Song oder für ich möchte gerne was singen oder zeigen. Aber weniger dieses, ich möchte unbedingt vor Leute. Und das so für sich herauszufinden, das ist ein spannendes Spannungsverhältnis.
Die Interaktion mit dem Publikum, ist die wichtig oder ist das Publikum nur für dich da?
Ich finde das super wichtig.
Ja?
Ja, also das musste ich auch lieben lernen. Also das, es gab auch Zeiten, wo ich das stressiger fand. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr stressig. Und ich finde das toll, wenn man Momente hat, wo man merkt, ich habe das Publikum. Also wo man weiß, ich habe sie angesprochen mit etwas, ich habe sie mit etwas emotional vielleicht mitgenommen oder mit einem Moment.
Guckst du dir einzelne Personen aus im Publikum oder erkennst du jemanden im Publikum? Wie läuft das? Ja,
das sieht man auf jeden Fall. Ne? Ja. Also zumindest bei bestimmten Kapazitätsgrößen immer. Aber manchmal auch, wenn man vor vielen Leuten spielt, man sieht manchmal bestimmte Leute, weil die vielleicht besonders mitgehen oder vielleicht sind da Leute, die sich gar nicht abgeholt fühlen. Dann fragt man sich, kriege ich die Person vielleicht noch? Und natürlich sieht man ja auch immer die erste Reihe. Ich glaube auch, ich finde, das haben wir bei uns im Podcast mal gemacht, wir müssen über die Verantwortung der ersten Reihe sprechen.
Ja,
weil die sieht man natürlich. Und jemand, der in der ersten Reihe ist, der hat eine besondere Publikumsverantwortung.
Würde ich auch gerne mal wissen. Ich würde gerne, wer hört unseren Podcast als erstes? Wer sind die, die schon um 4 Uhr morgens da stehen und sagen, jetzt kommt er, ich habe ihn gleich. Jonas, bist du auch nervös, wenn du vor Menschen sprichst?
Ich arbeite ja in der Gastronomie als Sommelier und Gastgeber, das wäre vielleicht auch etwas unpassend, wenn ich dann sehr nervös bin. Wobei, also ich finde so manche Sachen, manchmal so Momente, wenn man vor größeren Menschenmengen dann irgendwie Vorträge halten muss oder sowas, das ist ja manchmal ein bisschen befremdlich. Ich mache es auch nicht so unglaublich gerne. Ich habe es lieber in kleinen Kreis.
Wir üben jetzt nochmal. Würdest du uns bitte jetzt das nächste Getränk vorstellen? Ja. Ich weiß, wir waren beide dort schon zusammen.
Genau, also das Thema Spannung ist, glaube ich, hier das richtige Wort. Genau, Boris, eigentlich könntest du diesen Wein selber moderieren. Du warst sogar schon auf diesem Weingut gemeinsam mit mir.
Ja, lecker, ne? Lecker.
Wir sind von der Normandie, reisen wir nach Frankreich, in die Lombardei, Norditalien, ins Franciacorta. Und das ist immer eine spannende Weinregion, weil sie, ich glaube, in Deutschland kaum eine große Präsenz spielt. Das liegt aber auch daran, dass diese Region auf 3000 Hektar begrenzt ist. Und das ist wirklich nicht viel. Und von diesen 3000 Hektar, das, was die produzieren, davon werden 80% in Italien vertrunken, die anderen 20 gehen in Export und davon gehen dann 10% nach Hamburg. Das sind 20.000 Flaschen im Jahr. Und jetzt ist es so, dass es 3 relativ große Player gibt im Franciacorta. Der eine ist Berlucchi. Berlucchi ist aber auch einer der ganzen Gründungsbetriebe, die wurden 1955 gegründet, 61 den ersten Wein abgefüllt und was wir jetzt haben ist die Linie 61, das ist eine Hommage an das quasi Abfüllungsjahr, das erste, ist eine Cuvée aus Chardonnay mit 70%, 30% Pinot Nero oder Pinot Noir Spätburgunder. Was mal ganz spannend ist, der Wein liegt mindestens 5 Jahre auf der Hefe. Und wenn man sich über Schaumwein unterhält, wenn ihr da mal reinriechen wollt, merkt ihr direkt, was ich meine. Du hast eine ganz andere Thematik. Es ist viel opulenter in der Nase, es ist briochiger, du merkst dieses Hefelager, den Holzausbau, aber es ist auch extrem karg. Ne? Ich finde es so richtig steinig, mineralisch, es hat so eine Kreidigkeit. Was ganz schön ist, in der Champagne müsste ein Wein 15 Monate auf der Hefe liegen, damit er sich Champagne nennen darf. Das sind 5 Jahre und preislich liegst du da in der Regel unter einem Champagner. Und ich meine, gerade in der Champagne sprechen wir oft über große Betriebe und Massenproduktion. Für mich Franciacorta immer sehr spannend, weil es eigentlich ein relativ kühles Thema ist. Das ist im Grunde wie in so einem Amphitheater reingebaut in die Berge. Man kann ein bisschen in die Höhen gehen. Für mich, gerade wenn man mal sagt, ich will mal was mitbringen, was vielleicht so ein bisschen out of the box ist, für mich immer eine coole Sache.
Werde ich mir gleich mal die Flasche abfotografieren. Finde ich sehr, sehr gut.
Ich liebe Franciacorta und die Region ist toll, am Lago di Seo, also auch landschaftlich ist es klasse. Man kann dort super essen und wie Jonas sagt, ist wirklich ein abgeschlossener Bereich und trotzdem gibt es dort, glaube ich, 120, 130 kleine Weingüter und teilweise ganz, ganz klein, auch so Garagenweine und so weiter. Und die haben wir besucht und das hat uns Spaß gemacht. Also es war eine der wenigen Reisen, die wir zusammen gemacht haben und es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Und
mit mir zu reisen? Nein.
Ja, natürlich. Ich kann ihn dir aber mal
Schaumwein auch.
Ich kann ihn dir aber mal ausleihen, wenn du auf Tour gehst und ein Sommelier dabei haben möchtest.
Das wäre eigentlich krass, ne? Also es gibt so Bands, die haben dann irgendwann so Backliner oder Gitarre-Tags und so weiter und wir haben ein Sommelier. Das würde ich auch gut finden.
So zwischendrin. Ja. Ich glaube, das ist ganz kurz Schaumweinpause.
Ja. Den kannst du auch nochmal als Pausenfüller, ne? Wir haben Schaumwein. Hallo, Schaumweinpause.
Ich habe kurz was erzählt zu dem Wein. Ja, finde ich gut.
Kann man trinken.
Kann man auf jeden Fall trinken. Sehr lecker.
Aber sagte dir das was, Franciacorta?
Gar nicht.
Siehste.
Ich bin auch keine Expertin, ne?
Nee, aber die kommen.
Also nicht, dass der Eindruck hier entstehen könnte.
Kennen ganz viele nicht, weil das Zeug eben auch nicht außer Landes geschafft wird. Aber wir haben ja einen wunderbaren neuen Weinpartner, der in der Lage ist, da Wege zu finden, dass das Zeug also aus Italien rauskommt.
Also wir trinken jetzt eine von den wenigen 20.000 Flaschen. Wahnsinn.
Jetzt nur noch 19.990.
Krass, ja.
Aber wir waren bei dir und deiner Entwicklung. Also, du warst auf der Bühne. Wann hast du deinen Stil gefunden? Wann hast du gesagt, ich gehe in die Richtung? Also du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, ob derer, die dich influenced haben, musikalisch?
Oh, das ist jetzt eine harte Frage, so seinen Stil zu finden. Ich glaube, das ist ja auch ein Prozess, der sich eigentlich immer weiterentwickelt und man findet irgendwann nur mehr heraus, was es denn vielleicht ist, was man besonders gut findet. Und ich mochte einfach immer schon viele Instrumente auf der Bühne, soweit das geht. Ich mochte immer eine echte Liveband. Mich hat so wirklich elektronische Musik nie besonders abgeholt. Und ich fand Instrumente spielen auch immer toll. Das heißt, da waren ja schon so ein paar Maßstäbe so mit gesetzt, was man so gerne haben ja. wollte. Und ich mochte immer gute gesangliche Vorträge und eine leichte Retro-Ästhetik bei einer Produktion. Das kann ich jetzt so sagen, aber hätte man mich das mit 20 oder Mitte 20 gefragt, hätte ich das wahrscheinlich nie so erklären können. Und relativ poppiges Songwriting, ne? Also klare Melodien, klare Textideen und so weiter. Und das ist irgendwie so ein bisschen zusammengekommen und daraus hat sich dann irgendwas entwickelt. Und ich glaube auch zu der Zeit, als ich dann richtig angefangen habe, Musik zu machen, sind so Künstlerinnen wie Adele und Amy Winehouse auch groß geworden. Und da dachte ich mir so, das ist doch sowas, will ich doch machen. Das finde ich doch super.
Aber jetzt diesen Schritt dann auch zu machen, wir waren ja dabei, du warst in der Werbung und sagst so, ich mache das jetzt richtig. Ich sage, ich kündige jetzt meinen Job. Wie viel hast du gearbeitet? Wie viele Stunden hast du gearbeitet dann? Du,
ich glaube so 32, so, ein, so eine 4-Tage-Woche also ja, war das. Noch, so. War immer noch so eine 4-Tage-Woche und sonst immer Vollzeit und den Rest habe ich mit Musik gemacht.
Als du dann raus warst, was passierte dann?
Ich habe das tatsächlich ein bisschen spießig geplant, muss man sagen. Also es war nicht so ein Cut von, oh Gott, was passiert jetzt? Sondern ich hatte während meiner 4-Tage-Woche damals, habe ich in Hamburg den Popkurs gemacht, den viele kennen an der Hochschule für Musik und Theater. Der geht ja 2x3 Wochen, das heißt, ich musste mir schon Sonderurlaub nehmen, damit ich das machen konnte. Das hat meine Firma aber alles mitgemacht bei mir. Super. Das muss man auch irgendwie so sagen.
Grüße gehen raus. Wie heißen
Grüße
die?
Grüße gehen raus an Klaus und Tina.
Klaus und Tina.
Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich gemerkt habe, das mit der Musik, das wird immer mehr und das funktioniert mit der Arbeit nicht mehr. Und ich musste mich entscheiden, mache ich meinen Job normal weiter oder muss ich das halt kündigen, weil ich mehr Musik machen möchte. Ich hatte irgendwann mal so einen Moment, kurz nach meiner Ausbildung war ich in New York, weil ich das so für mich immer mal machen wollte und habe da in einem Club gespielt namens The Bitter End, den ja. einige vielleicht kennen. Donny Hathaway hat da mit das schönste ja. Live-Album aufgenommen, was man so kennt. Und das war super unspektakulär. Es war jetzt nichts Wildes. Es war so eine normale Singer-Songwriter-Session. Hätte ich auch hier haben
können. Und wann war das? Genau. Aber
das war bestimmt vor, ja, so 15 Jahren oder so.
Okay.
Aber auf jeden Fall bin ich dann wiedergekommen und für mich war klar, ich muss das einmal machen. Also ich muss das für mich einmal probieren und wenn das nichts wird, ist das okay. Aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich irgendwann alt bin und ich habe das nicht ausprobiert und ich finde, bei aller Schönrederei muss man sagen, es gibt für bestimmte Themen im Leben zeitliche Abschnitte oder wo man sagt, das kann man bis zu dem und dem Alter mal gut ausprobieren oder machen und dann auch nicht mehr. Und das habe ich für mich so gemerkt, ich muss das einmal machen und wenn das nichts wird oder nur ein paar Jahre, dann mache ich wieder was anderes. Aber
Moment, das musst du ja erstmal bringen, also nach New York fahren und dann sagen, ich möchte da jetzt spielen.
Ja.
Da musstest du dich bewerben.
Ja.
Ja, also ja. Wie hast du dich da beworben? Also
super schlechte Demos. Ich bin auch froh, dass es die nicht mehr gibt. Also da, wenn das irgendwo
jetzt die Überraschung,
umlaubt,
wir haben sie hier.
Wenn das irgendwo, wenn, also ich weiß wirklich so im halb vor Internetzeitalter und so weiter, dass es das tatsächlich nicht mehr gibt. Aber weil wenn, dann würde ich nie wieder einen Auftritt kriegen. Ich weiß auch gar nicht, ob da jemand abgesagt hat, warum ich das spielen durfte mit dem, was ich da eingereicht habe. Uiuiui.
Und wie viel Songs hast du da gespielt?
Das war ganz süß. Die haben in dieser Songwriter-Session immer die 15 Minutes of Fame. Das heißt, dann hat man irgendwie so ein paar Songs so gespielt und ich hing da an so einem Flügel vom Bitter End und habe da vor mich hingedröppelt.
War was los im Laden?
Ja, da war was los und der Zuspruch war auch irgendwie gut, aber wie gesagt, das war egal, dass das irgendwie, das war nichts Krasses so, ne? Aber das war auch wie hier eine Songwriter-Session, so nette Leute und schöner Abend und so. Aber das Wichtige war, ich bin halt nach Hause gekommen und habe für mich gemerkt, ich muss das einmal machen. Egal vor wie vielen Leuten, egal wo, aber ich muss das einmal für mich abhaken.
Also das war so ein Milestone und egal was dann kommt oder
genau.
Du hast das erledigt. Und was kam dann? Ich meine, hattest du eine Ahnung vom Musikbusiness dann eigentlich?
Nö.
Hattest du dich das? Nö.
Nö. Also ich habe mich auch richtig penetrant durchgefragt, ne? Also da gibt's bestimmt genügend Leute in Hamburg, die man fragen kann, ach so, die hat mich irgendwie vor 10 Jahren auch mal angefragt, mir ganz schlechte Sachen geschickt. Aber das war, glaube ich, so Penetranz war sozusagen mein Softskill. Also ich habe mir Leute gesucht, ich habe versucht, Sachen zu machen, ich habe versucht, Songs zu schreiben, ich habe versucht, Songs mit Leuten zu schreiben, habe geguckt, welches die Mitmusiker sind, mit denen ich was, ne, mit denen ich den Weg auch gehen kann, die auch Lust auf sowas haben. Und das hat sich über die Jahre immer so ein bisschen gefunden. Und genau, dann habe ich den Popkurs gemacht und ich bin wirklich original vom Popkurs erster Tag in die Firma reingekommen und habe einen Briefumschlag gehabt und bin zu meinem Chef gegangen und der macht nur die Tür zu und sagt, scheiße, ich kann dich auch nicht halten mit Geld, ne? Und
zwei Tage Woche.
Genau, und dann war das so, nee. Und dann hat er gesagt, ja, okay, schade. So, und dann habe ich eigentlich so eine ich glaube, ich habe ein halbes Jahr Kündigungsfrist gehabt zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich ein bisschen für mich vorbereitet. Ich wusste, ich habe irgendwie so 2-3 Monate gespart, dass selbst wenn gar nichts kommt, wenn keiner mich für irgendwas haben will, dass ich meine Miete zahlen könnte. Und für mich war das auch so eine Frist. Wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann muss ich wieder bei meiner Agentur anrufen und sagen, das war ein netter Versuch, hier bin ich wieder.
Hattest du denn so eine Art Rückfahrticket?
Ja.
Ja.
Also ich wüsste, ich könnte heute noch anrufen und sagen, ja, ich möchte wiederkommen.
Ja. Aber wird nichts.
Ein bisschen so wie Ina Müller mit ihrer Apotheke, die meinte, sie hatte auch, war eigentlich lange nur freigestellt und so. So war das in meiner Agentur im Prinzip auch. Okay.
Aber hast du da mal dran gedacht?
Nee. Gar nicht. Selbst nicht, nicht mal in Corona.
War abgehakt. Aber trotzdem, das Wissen drum ist ja ganz schön. Ja. Aber du hast eben gesagt, Penetranz. Nennen wir das Penetranz?
Na, wir nennen es Beharrlichkeit.
Finde ich besser.
Ja.
Aber das ist schon so ein Charakterzug von dir, ne? Dass du das durchziehst dann auch und auch sagst, ey.
Ja, ich glaube, ich wollte für mich Sachen rausfinden, ich wollte Sachen möglich machen und ich wollte sie irgendwie hinkriegen. Und das hat auch oft damit zu tun gehabt, dass man ja irgendwie rausfinden musste, wie denn Dinge so in der Musik zu funktionieren. Wie komme ich denn an den Auftritt? Wer entscheidet das denn? Und brauche ich nicht ein besseres Foto? Und kann man das Foto nicht noch schöner machen und so? Und darf ich auch nicht vergessen, als Musiker weißt du sowas ja eigentlich alles gar nicht. So.
Musst du dir alles aneignen.
Ja.
Aber jetzt wollen ja alle wissen, was ist in diesen 2-3 Monaten passiert, die du überbrücken konntest. Wollte dich jemand haben?
Ich habe in dem Zeitpunkt habe ich so einen Tag in der Woche in der Musikschule unterrichtet. Das zahlt ja dann schon mal so die Miete. Und dann habe ich Auftritte mit meiner Band gehabt. Das, ne, so für kleines Geld, aber man hat die ganze Zeit immer was so gemacht und das hat funktioniert. Dann habe ich irgendwie zwischendurch auch mal eine Hochzeit gesungen und so. Und das funktioniert dann, so kannst du halt Musiker werden. Du musst dir halt deine Sachen suchen, mit denen du Sachen machst. Und eigentlich immer gucken, dass du dabei menschlich und musikalisch einfach nicht auf der Strecke bleibst in dieser Hustle-Culture, sondern dass du immer noch Sachen machst, auf die du wirklich Lust hast. Und ich war ja voll von Musik und Liebe. Das war ja das Krasseste für mich, dass ich das so hingekriegt habe. Das war ja das beste Leben.
Und heute auch noch.
Ja, immer noch. Ja.
Ich meine, du kommst hierher, ne? Schaumwein wird aufgerissen. Ja,
hätte mir das jemand vor 15 Jahren erzählt, das hätte ich ja gar nicht geglaubt. Ja. Und ich sage, okay, wo ist die Kündigung? Unterschreibe ich.
Wann hast du dein erstes Album gemacht?
2015.
Und das sind ja mittlerweile schon einige jetzt.
Insgesamt habe ich jetzt 4 Alben und 3 EPs rausgebracht oder so, ja.
Ist jedes Album, jedes neue Album das Beste für dich?
Oder wie? Ja, schon. Also ja? Oder anders. Also ich arbeite gerne mit thematischen Klammern. Also ich glaube, ich versuche gar nicht zu sagen, das muss jetzt besser sein als das, sondern für mich geht's eher um so eine inhaltliche Ausrichtung, weil ich finde, ein Album reflektiert ja meistens oder auch so eine EP reflektiert meistens, wo man so steht. Also wir haben zum Beispiel 2023 eine kleine EP rausgebracht. Das war noch so Nachläufer von Corona-Krise und so weiter. Die hieß Crime Alley. Und die hat einen sehr düsteren Northern Soul-Einschlag, ein bisschen Portishead-Vibes und so weiter. Und die spiegelt aber auch so das Empfinden und so ein bisschen dieses so alles in den Knochen haben von so einer bestimmten Zeit so wirklich wieder. Und ich würde die gar nicht wirklich als besser oder schlechter mit irgendwas vergleichen, sondern das war halt einfach, es war so ein Thema.
Auf jeden Fall kann man den Allgemeinzustand und den Stimmungszustand wahrscheinlich ablesen, ne?
Total.
An dem Sound des Albums.
Total. Ja.
Welchen Sound hören wir jetzt? Ist wieder Musikzeit.
Es ist wieder Musikzeit. Wir hören jetzt den Song Dear Insecurity von Brandi Clark. Brandi Clark ist eine Songwriterin, die eine wirklich wunderschöne Nashville-Platte gemacht hat. Und ich finde, abgesehen von den Arrangement und von dem, wie toll alle Musiker auch auf dieser Platte spielen, vor allem die Textebene so toll. Ich habe das Lied das erste Mal vor, ich glaube, so 2 Jahren gehört, weil mein Partner Magnus Landsberg mir den gezeigt hat. Liebe Grüße. Und das Intro allein ist schon so wunderschön und ich finde die Textebene von dem Song so, so krass, weil ich glaube, diese Frau für mich so gut eingefangen hat, was das heißt, was weibliche Unsicherheit ist. Deswegen nochmal eine Lanze brechen für Songs mit einer tollen und tiefen Textebene an der Stelle.
Dear insecurity, all we meet again, don't try to flirt with me. You're not really my friend, but you take up half this bed, living rent free in my head. All insecurity, you show up in my mirror, point out the worst in me. Whisper in my ear that my lips are way too thin, too many miles on my skin. If I can't find a way to get you gone, can we find a way to get along, along, along? You're careless and you're cruel and oh, you're mindless. Maybe you could try a little kindness instead of hurting me. Oh, insecurity. Now, where did you come from? Your immaturity. There's a thing I can't outrun. You're a mean girl, you're a bully.
Könnte man jetzt auch einfach weiterhören, das Album, ne? Also,
tolles Album, toller
und dann
Song.
Machen wir in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde weiter. Ne? Das wird heute ein Longform, long Podcast. Ja, schön. Na, danke dafür.
Ja, gerne.
Ja? Jonas.
Voll, sehr, sehr schön.
Lecker, ich, lecker.
Bis jetzt noch nicht. Ja. Sehr lecker, lecker Liedchen, ja.
Also, wir freuen uns ja auch immer, wenn es neue Songs gibt oder wir Songs wiederentdecken und da auch dann von unserem Gast auch erklärt wird, was denn da die bewegende Note dahinter ist.
Sehr schön, das freut mich.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein bisschen Werbung. Was gibt es Schöneres, als im Sommer den ganzen Tag draußen zu verbringen und dabei seine All-Time-Favorites zu hören? Aber Platten draußen abspielen und jedes Mal alles hin und her schleppen und neu verkabeln? Kann man machen. Muss man aber nicht. Der Platinum Automatic EAS Plattenspieler von Sonoro, über den wir hier unsere Platten abspielen, verfügt über Bluetooth und ist damit nämlich frei in der Platzierung. Noch freier, da akkubetrieben, sind die Sonoro Vibes Portable Design Bluetooth Speaker, die damit die perfekte Möglichkeit bieten, alle Lieblingsplatten auch auf der heimischen Terrasse zu genießen. Die in- und outdoorfähigen Lautsprecher liefern beeindruckenden Klang in Hi-Fi-Qualität und dank ihres eleganten Designs fügen sie sich stilsicher in jedes Umfeld ein und wissen Musik- und Designliebhaber gleichermaßen zu begeistern. Mittels AuraCast, einer Bluetooth-LE-Audio-Funktion, gebt ihr eure Lieblingsmusik zeitgleich über mehrere Sonoro-Vibes und andere AuraCast-fähige Produkte wieder. Spielend einfach und auf Knopfdruck verbunden. Dank wetterfester IPX4-Zertifizierung sind die Lautsprecher zudem prädestiniert für den Außeneinsatz. Der füllende 360-Grad-Sound macht aber auch im Innenbereich einen starken Eindruck. Verfügbar in den Größen L und XL findet ihr für jeden Platz und Anwendungsbereich den richtigen Speaker. Musik mit allen Sinnen genießen, egal wo. Mit den Sonoro Vibes ist eure Lieblingsmusik immer da, wo ihr seid. Und mit dem Code Vinyl und Wein sichert ihr euch auf sonoro.com obendrein ein Jahr kostenlose Garantieverlängerung. Das war die Werbung. Jonas ist, der gibt ja Gas, der ist, wie sagt man, hart am Glas oder wie nennt man das? Hart am
Glas? Ja, also, naja, wir spucken natürlich hier alles heute fleißig. Ja, insofern,
wir haben
ja auch auf der Weinebene relativ viel heute, was wir schaffen müssen. Dementsprechend würde ich euch das nicht vorenthalten.
Dann bitte.
Ja, endlich Champagner. Jetzt hatten wir natürlich das Thema.
Ich fand alles davor auch schon gut. Ja, also ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Also,
es ist natürlich am Ende des Tages, ist die Champagne prägend für einfach qualitativ hochwertige Schaumweine. Jetzt ist die Champagne aber auch ein sehr großes Anbaugebiet mit viel Problemen, seien es Nachhaltigkeitsthemen, Biodiversitätsthemen oder halt auch eben einfach eine gewisse Mainstreamigkeit. Ne? Und wir alle kennen die großen Marken von Moët und Veuve-Clicquot und wie es alles heißt. Und das ist groß und industriell hergestellt. Und ich persönlich finde das immer nicht ganz so spannend. Ich bin, weil du das gesagt, WinzerInnen Champagner ist deutlich spannender oder WinzerInnen Sekt. Und was wir hier haben, ist ein ganz spannendes Thema. Chavost ist, glaube ich, so eins der Champagnerhäuser, das in den letzten Jahren unglaublich medial durch die Decke gegangen ist. Also wenn du als cooler Sommelier das nicht auf der Karte hast, dann bist du eigentlich, eigentlich schon hart dran. Jetzt ist es so, das ist ganz spannend, weil es eigentlich eine Art Genossenschaftschampagner ist. Das sind keine, ist kein klassischer Weingutschampagner, sondern das ist eine Genossenschaft mit, lass mich lügen, es sind, glaube ich, 5 Hektar, die sie bewirtschaften und haben einen Kellermeister quasi, der von all diesen WinzerInnen, die Trauben nur anbauen, ein Champagner macht. Und das ist nicht nur extrem schön anzuschauen, also für alle kann man sich das mal schauen. Ich glaube, es ist einer der schönsten Champagner in den letzten Jahren, was die Etiketten angeht, aber es ist auch inhaltlich wirklich sehr stark. Wir reden hier von einer sehr naturnahen Weinbereitung, wir reden von sehr viel Nachhaltigkeit. In dem Fall ist es der Paradox, das ist eine Cuvée aus Chardonnay und Pinot Meunier. 60% Chardonnay, 40% Pinot Meunier, zu Deutsch wäre es der Schwarzriesling. Das Ganze ist als Brut Nature, also keiner der zugegebenen Zucker, es ist bone dry. Und das Spannende ist eine Assemblage aus 5 Jahrgängen, aus den Jahrgängen 2019 bis 2023. Das Spannende ist natürlich immer, wenn du Assemblage aus Jahrgängen machst, du kannst die guten und die etwas schlechteren Jahre ganz gut einfangen. Und zwischen 19 und 23 waren einige Ausreißer nach oben und unten dabei. Für mich ein sehr State-of-the-Art Champagner, ne, weil es extrem energetisch ist. Es hat wahnsinnig viel Power. Es will vorausgehen und schreit einen richtig so ein bisschen positiv, finde ich, an. Ich mag das sehr gerne. Hinten raus viel Harmonie, viel Struktur, eine schöne Länge.
Ich habe mir gerade vorgestellt, er stellt einen Song vor.
Ja, so ist er ja ähnlich.
Oder?
Ja, ich finde, es gibt wenig, was besser zusammenpasst als Wein und Musik. Das ist super gut. Ja.
Du meinst, wenn es uns noch nicht geben würde?
Wenn es euch nicht geben würde, dann müsste es jemand anders erfinden. Ja. Das ist richtig gut.
Wie ist denn deine Einstellung zu Vinyl?
Sehr positiv. Ja. Nein, ich finde Vinyl somit das Schönste, was man am Musikerleben machen kann, weil es so ein haptisches Erlebnis ist. Und ich glaube, dadurch, dass Musik ja eigentlich was Flüchtiges ist, was uns ja auch den ganzen Tag umgibt, ist es nochmal ein anderes Bewusstsein, wenn man sich eine Platte anhört und raufpackt und sich nochmal so das Cover anguckt und so weiter. Und ich finde eigentlich, dass uns Menschen das gut tut, uns mit solchen Dingen so auseinanderzusetzen. Und dieser kleine Vinyl-Hype, der ja so entstanden ist, der ist mit sowas natürlich auch zu erklären. Ich glaube, Menschen wollen ja sowas Ursprüngliches oder was Echtes haben. Und ich meine, wir gucken uns das an. Wir haben jetzt irgendwie so flüchtige Mediatheken, von denen uns nicht mal mehr die Songs gehören. Die können halt von heute auf morgen runtergenommen werden und so. Und deswegen absolut pro Vinyl-Fan, habe ich auch zu Hause. Alles toll.
Und jetzt hast du auch noch demnächst einen neuen Plattenspieler zu Hause.
Auch das noch?
Ja, weil wir dürfen dir ein Sonoro Platinum.
Nicht ernsthaft?
Ja.
Das ist ja krass.
Du hast aber eine wichtige Aufgabe zu erfüllen noch.
Oha.
Eine Entscheidung.
Oha.
Weiß oder schwarz?
Kann ich nach dem Podcast ein Bild sehen und mich dann entscheiden?
Ja. Es ist der hier steht, der hier in schwarz. Ja.
Genau, weiß siehst du weniger Staub.
Ich glaube, zu meiner Einrichtung passt der Dunkle besser.
Okay, sehr schön. Ja, das ist unsere kleine Überraschung.
Ist das krass? Dankeschön, da freue ich mich richtig drüber. Ja. Wow.
Also Wahnsinn. Hättest du jetzt gesagt, nö, brauche ich nicht Vinyl, weißt du, was passiert wäre, ne?
Einfach Abbruch.
Dann hätte ich,
ja.
Dann kriegst du einen Discman.
Kommt bestimmt auch oder wieder.
Kommt auch noch zurück.
Damit kommt man nicht über einen Bordstein fahren. Ne? Immer sofort irgendwie, das war auch lustig. Die sind immer aufgeklappt, gestoppt, ging gar nichts mit.
Ja.
Kassette.
Du wolltest noch was zum Wein sagen.
Nee, alles gut. Nee? Also alles fein.
Lecker haben wir gehört.
Lecker, schmeckt super.
Ich finde den richtig gut.
Ja, ich finde den auch richtig gut.
Ja, ich finde, es ist das
schöne
das ist
Auswahl.
Extrem vielschichtig. Ne? Also das ist ja irgendwie, ich meine, Deutschland ist eins der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Schaumweinkonsum. Ich müsste die Zahl, die aktuell immer rausholen, aber wir waren mal mit 3,5 Flaschen ganz weit vorne. Pro Kopf, pro Jahr. Das klingt natürlich immer nicht so viel.
Oh, ich reiß die Statistik aber richtig doll nach oben.
Ich auch. Ja, also ich glaube, wie alle. Aber es ist halt einfach, was du schon gesagt hast, Schaumwein ist für mich immer so ein bisschen in so einer Feiertagsecke abgestellt worden. Aber eigentlich braucht es keinen Feiertag. Es braucht keinen Anlass, um eine gute Flasche Schaumwein aufzumachen. Es ist einfach, da reicht, dass der Tag da ist. So.
Ich finde, man muss Alltag auch öfter feiern.
Ja,
Wir sind in einer so schwierigen Welt und wir müssen öfter uns das schöner machen.
Ja, finde ich nämlich auch. Freut mich, dass es schmeckt. Sehr schön.
Jetzt wollen wir mal in die Tiefen des, also im Weinbusiness gibt es wahrscheinlich auch ganz viel, was uns nicht gefällt. Was waren denn die Tiefen des Musikbusinesses, die du so erlebt hast, wo du gesagt hast, ach, das hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt? Gibt's die oder möchtest du darüber nicht sprechen?
Och, ich bin da eigentlich relativ offen mit, weil ich glaube, meine Haltung ist auch spätestens durch Internetposts verhältnismäßig bekannt. Ich glaube, beim Musikmachen gibt es eine faire Chance und ich glaube, wenn ich so meine letzten 10, 15 Jahre mir angucke, habe ich eine faire Chance bekommen und soweit es ging, auch ergriffen und vor allem in einer Stadt wie Hamburg mir ganz, ganz ehrlich ein sehr, sehr gesundes und freundschaftliches Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, Hamburg ist eine ganz tolle Stadt nach wie vor auch, um Musik zu machen. Ich glaube, es gibt Städte, in denen das sehr viel schwieriger ist. Aber natürlich gibt es so Marktmechanismen, die echt problematisch sind. Und da hat weder der einzelne Musiker kann da so richtig was für, noch nette Leute, die in dem Musikbusiness arbeiten, weil es einfach so ein großes Monstrum ist, wo man denkt so, so richtig gut läuft das hier ja doch jetzt eigentlich nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns so algorithmische Sichtbarkeit angucken, was muss man eigentlich alles veranstalten, damit Sachen zu Leuten ausgespielt werden, überhaupt, dass das Internet nur noch aus ganz, ganz viel Empörungskultur besteht und so viel schöne Musik, die da stattfindet, eigentlich so im Vorbeigehen so weggesnackt wird, das ist schon nicht cool. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, man spricht immer davon, heutzutage kann quasi jeder was machen. Das stimmt auch auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, immer dann, wenn es wirklich an so einen Punkt kommt von, das mit der Musik, meinen Sie das jetzt hier so ernst? dann ist das eigentlich immer noch wie in den 80ern und 70ern, dass bestimmte Leute entscheiden, was sichtbar ist und was nicht. Und da kann man auf jeden Fall Playlisting und so weiter ansprechen. Und ich finde, es gibt ganz, ganz viel richtig, richtig tolle Musik, die viel zu ungehört ist. Mhm. Von sowas wie KI müssen wir hier jetzt gar nicht anfangen, nee. Ne? Aber also das sind so alles Themen, die ich so mittelgut finde.
Den nächsten Künstler, den wir jetzt hören, der hat am Anfang seiner Karriere mit Internet und Streaming überhaupt
Good for him.
Gab's nicht.
Good for him. Ne? Ja.
Er hat vor einiger Zeit ja sein Album veröffentlicht, 75 Jahre 50 Jahre Musikkarriere und du hast ihn hier heute ausgewählt und es ist das erste Mal, dass wir ihn hier in dieser Show hören.
Was? Das kann doch gar nicht sein.
Doch. Doch, hat sich keiner getraut. Keiner kam und sagt, Mama Marius.
Also, das ist nämlich so der Fun Fact. Ich habe ja von meinem Papa erzählt. Ich war mit meinem Papa im Leben auf unzähligen Westernhagen-Konzerten. Und ich bin, glaube ich, auch wenn man das nicht denkt oder sich fragt, was ich so musikalisch so höre oder wo ich so herkomme, rechnet man vielleicht nicht so damit, aber ich bin mit der größte Westernhagen-Fan, den man sich so vorstellen kann. Und deswegen breche ich eine Lanze für Marius. Ich bin großer Fan und ich habe gesagt, sollte ich mir, wovon ich träume, wenn ich mir was aussuchen dürfte, ich würde am liebsten irgendwann in meinem Leben nochmal singen, meinen Song machen, noch mit Westernhagen und ich möchte so gerne Sexy singen.
Wir rufen jetzt dazu auf, ne? Leute, habt ihr gehört? Können wir uns auch gut vorstellen.
Ich glaube nämlich auch, weil, und das muss man auch sagen, wenn eine Frau sexy singt, ist das ein unfassbares feministisches Statement. Ja. Und ich finde den Song toll, ich bin Westernhagen-Fan, ich finde alle Produktionen toll, alle Gitarren, alles super. Ich finde das vor allem für die Zeit, in der das stattfand, eine unfassbare Tastemaker-Kultur, also wie toll die Produktionen waren. Deswegen hier völlig unironisch, wirklich ehrlich, Hommage für Westernhagen, sexy.
Hören wir jetzt rein, wie gesagt, aus dem Album oder Alben, ne? Also es gibt einmal eine 2-Vinyl-Box, Westernhagen 75 und dann gibt's eine mit 75 Songs. Also ich weiß gar nicht, wie viele Alben das sind. Also einmal das gesamte Werk. Hast du natürlich als Fan, ne?
Na, ja, klar. Also ich habe mehrere Sachen, aber ich habe die.
Na, du, die. Wärst, ja. Du sollst doch nicht flunkern. Nee, Papa hat's.
Papa hat die auf jeden Fall, ja.
Was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? Sexy, was hat der alte Mann dir denn getan? Keinen Waffenschein gibt. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Sexy hat sein altes Weib für dich vom Hof gejagt. Na, 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 na.
Ich hab mir das gerade vorgestellt.
Passt, oder?
Ja.
Ich finde das toll.
Ja.
Wird das sofort machen?
Also ich glaube auch, das wird was.
Wenn das Lied nochmal neu aufgenommen wird, ich bin am Start.
Also du bist bereit, Elke. Jetzt müssen wir noch Marius fragen. und übrigens schon mal ein kleiner Hinweis auf die nächste Folge, weil da haben wir eine Gästin, die gerade da war bei Sing Mein Song. Und zwar kommt deine Cousine zu uns und da freuen wir uns sehr drauf.
Sehr cool.
Liebe Frauenpower Grüße. Hier bei uns.
Ja, richtig gut. Ne?
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, und das musste ich gerade dran denken, wenn du den Song singst, super.
Ich find's auch super.
Ja.
Man braucht ein bisschen Fantasie, aber dann ist es toll.
Und ich wollte gerade eben, als nächste Frage habe ich mir nämlich hier notiert, übrigens auch das erste Mal, dass ich mit Fragenkatalog komme. Ich okay. weiß gar nicht, wir wollen so viel anders machen in dieser Staffel. Deine großen Träume noch in dieser Musikwelt. Wäre das einer der größeren oder einer der kleineren oder mittleren Träume?
Oh, das wäre schon einer der größeren. Na, das muss man ja erstmal hinkriegen, dass man so viel Sichtbarkeit für sich bekommt und dass man sich einem so großen Publikum zeigen darf, wofür man steht. Aber ich glaube, mir ist sehr wichtig, Menschen zu zeigen, dass ich ein ganz ehrliches, vielfältiges Interesse für Musik habe. Und es gibt ja immer diesen doofen Spruch von, man will sich nicht in eine Schublade stecken lassen, so. Und darum geht's mir, glaube ich, gar nicht so doll, aber ich glaube, so eine ehrliche Begeisterung für Musik, mein größtes Ziel ist eigentlich, dass ich das für mich mein Leben lang beibehalte. So, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ich möchte noch schöne Platten machen. Und ja, ich glaube, so ein Traum für mich ist wirklich so eine Art Rundfunkorchester-Platte. So richtig oldschoolig, viele Streicher. So, das würde ich schön finden. So Paul Anka-mäßig, so richtig retro. Bisschen schmusig und so, das finde ich auch toll. Muss man aber auch, das muss man möglich machen können, weil da sind ja ganz viele Leute dann involviert und so. Und das.
Und ja. Wo würdest du das dann performen wollen?
Ich habe mir gesagt, ich habe einmal in der Elfi gespielt
und
das würde ich da gerne nochmal machen. Ich möchte,
also,
ich habe mit mir selber ein Abkommen, ich möchte irgendwann nochmal in der Elfi im großen Saal spielen, aber dann halt mit einer großen Besetzung.
Und das wäre dann die Welturaufführung dieses Werkes?
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Also wir sind da.
Sehr gut.
Wir kommen aber auch gerne vorher schon. Und wo sollen wir dann hinkommen?
Also ich spiele am 6.6. Support für Johannes Oerding.
Ja.
Dann spiele ich noch ein paar Konzerte in Cuxhaven.
In Cuxhaven.
Dann spiele ich dieses Jahr noch ein paar Konzerte mit der in Hamburg relativ bekannten und legendären Soul Lounge. Da bin ich im Ensemble drin. Da spielen wir am 27.6. glaube ich in Elmshorn. Da spielen wir in der Nähe von Rostock im Juli. Ich spiele noch auf der Travemünder Woche als Miu. Mein Projekt. Und dann habe ich noch ein paar Konzerte im September und Oktober. Die kann man alle auf meiner Website sich angucken. Und da hoffe ich dann, dass da Leute kommen.
Und die wird natürlich verlinkt, ist ja logisch. Ja, wir sind da. Spielst du auch Hamburg? Logisch.
Jetzt diese Woche, das ist dann schon vorbei. Ich habe dann in Hamburg dieses Jahr schon ein paar Mal gespielt, vor allem viel so umsonst und draußen. Das habe ich lange nicht gemacht. Aber das war jetzt, vielleicht im August
noch,
aber das
darf ich noch nicht sagen. Hättest du ja mal vorher Bescheid sagen können.
Im August. Also darf ich noch nicht sagen.
Aber wo wir ganz offen und ehrlich drüber reden dürfen, wäre der nächste Schaumwein. Und
er ist auch, ne?
Perfekte Überleitung.
Ja, das ist manchmal
muss man Gib machen. Mir doch mal Raum für.
Genau, Raumland. ich glaube, in keiner Staffel gab es keine Folge ohne, oder nicht eine Folge ohne Raumland. Wir switchen von Frankreich nach Deutschland, ins Rheinhessen, Anbauregion Wonnegau. In Flörsheim-Dahlsheim und ja, wir schauen uns jetzt hier im Grunde so eigentlich einen der maßgeblichen Protagonisten für deutschen Sekt an. Das ist Volker Raumland, das Ganze wurde 1984 gegründet, ist ein studierter Önologe, aus dem sollte eigentlich mal was Ordentliches werden, ist dann doch leider nur Winzer geworden, hat dann aber wirklich mit das Beste überhaupt hervorgerufen, hat nämlich den deutschen Sekt auf ein Level gehoben, der das nie da vorher da gewesen war. Die Grundidee ist eigentlich sehr simpel, man macht ausschließlich Sekt und versektet nebenbei. Und Volker Raumland hat als Versekter angefangen, musst du dir so vorstellen, dass natürlich sehr viele Betriebe auch einen Sekt machen. Aber in der Regel ist der Sektpart eher nur ein kleiner Teil und dieses ganze Versekten bedarf doch recht vieler spezieller Geräte und Mechaniker. Und die sind recht teuer in der Weinbereitung. Das heißt, in der Regel gibt man die Weine dann zu einem Versektungsgut und dort wird das gemacht. Raumland versektet immer noch für einige der namhaftesten deutschen Winzerinnen und Winzer und macht aber halt auch selber sehr viel und macht gerade sehr viel Jahrgangs- und Lagensekte und das ist jetzt das Kirchenstück 2015. Kirchenstück, eine sehr bekannte Weinlage in Hohensülzen, auf dem sehr viele Winzerinnen und Winzer Riesling anbauen. In dem Fall ist es ein reiner Spätburgunder, also Pinot Noir Sekt, der in dem Fall, und das muss ich jetzt mal legen, über 90 Monate auf der Hefe lag. Also wir sind hier im Juli 25, wurde es degorgiert. Das sind dann knappe 10 Jahre. Das ist schon wirklich eine sehr beeindruckende lange Zeit auf der Hefe. 15 relativ warmes Jahr gewesen, das heißt, der Wein hat viel Dichte, hat sehr viel Cremigkeit, ein bisschen mehr Struktur, aber halt immer sehr charakteristisch für Raumland, extrem mineralisch, sehr straight, sehr griffige Säuren und das Ganze als Brut Natur, also ebenfalls sehr, sehr trocken abgefüllt.
Und mittlerweile wurde das Weingut natürlich an die Töchter übergeben. Das hast du ganz vergessen zu sagen.
Marie-Louise und Kirch waren noch nicht fertig.
Ja. Scheiße.
Marie-Louise und Katharina Raumland ebenfalls.
Die wir übrigens auch gern mal hier hätten.
Genau, also Marie-Louise war schon ja in deinem anderen Podcast mal zu Gast.
Im Foodtalker, auch mal reinhören, Freunde.
Genau, Jan Raumland, der Mann von Katharina, ebenfalls sehr maßgeblich beteiligt im Weingut. Familienbetrieb durch und durch. Und wie gesagt, Speerspitze, deutscher Sekt.
Wir haben noch ein bisschen Programm. Yes. Wir haben noch einen Schaumwein und wir haben noch 3 Songs. Da müssen wir mal
krass
gucken.
Wir müssen Gas geben.
So, und du bist dran.
Ja.
Ja.
Ich möchte nämlich, ich habe jetzt im letzten Jahr mein 10-jähriges Jubiläumsalbum rausgebracht. Das gibt es natürlich auch auf Vinyl, auf Doppelvinyl. Davon ist eine Seite sozusagen 2015 bis 2024, die ersten 9 Jahre, so eine Zusammenstellung aus den wichtigsten und vor allem auch live meistgespieltesten Songs. Und dann gibt es eine Seite, wo nur neue Songs aus der Zeit sozusagen drauf sind. Und einen neuen Song möchte ich gerne zeigen. Das ist der Song Perfect.
Girl in the mirror. I'm fighting with the girl in the mirror. I know it ain't worth it. But nobody's perfect. Intoxicated. I feel like I'm intoxicated, but nobody's perfect, and neither am I. No matter what you see.
Großartig.
Dankeschön.
Großartig. Gut. Haben wir den Titel genannt des Albums?
10 Times Around the Sun.
Ja, ja.
10 Jahre.
Hast du da so einen Haken gemacht? 10 Jahre bin ich schon dabei? Oder?
Ehrlich gesagt schon. Also weil man für sich so bestimmte Stationen im Leben auch so abhakt. Und ich glaube, 10 Jahre Musik zu machen und dabei sich selbst treu zu bleiben, das ist schon eine Leistung. Also das muss ich für mich auch selber so sagen, das ist nicht so einfach und das ist cool, dass man das hingekriegt hat. Und auch mit allen Weggefährten, die da so mit bei sind und so weiter, das ist schon schön.
Das wurde auch ausgiebig gefeiert.
Wurde ausgiebig gefeiert, natürlich.
Apropos feiern, mit wem möchtest du, Doppelfrage, ja? Mal sehen, ob ich das hinkriege. Also, mit wem möchtest du unbedingt mal zusammen Musik machen? Und mit wem möchtest du unbedingt mal ein Glas Champagner zusammen trinken. Könnte auch eine Person sein.
Kann ich sofort sagen.
Ja, sag doch mal.
Kann ich sofort sagen. Eine Person, mit der ich in meinem Leben unbedingt mal am liebsten Musik machen würde oder produzieren oder schreiben, das ist Dan Auerbach, der Gitarrist und Sänger und Produzent von den Black Keys. Bin ich unfassbar toller Typ. Und ein Trinken würde ich am liebsten mal mit Adele.
Ja.
Ich glaube, die ist richtig lustig. Und das ist eine komplette Londoner Atze, ne? Also, die ist so witzig. Also, ich glaube, mit der würde ich mich richtig gut auf dem Aperol verstehen. Also, sie hat ja einen Song auf der letzten Platte, I Drink Wine. Und ich denke so, ja, genau.
Ich auch.
Jetzt, ja, ich auch.
Wir könnten Freundinnen sein.
Jetzt ist ja gar nicht die Frage, was passiert, sondern was passiert zuerst.
Ich finde es gut, dass du das für mich so manifestierst.
Sollte ich nicht?
Doch, das ist super.
Also wenn wir mehr sind, die das manifestieren, dann ist das ja immer gut, ne?
Ja, dann wird's klappen. Also erst sing meinen Song, dann produziere mit Dan Auerbach und dann, wenn alles gut gelaufen ist, ein Getränk mit Adele.
Wir müssen uns jetzt auch entscheiden, was zuerst kommt. Ein nächster Song oder ein nächster Drink?
Dann lass doch einfach mit dem nächsten Song weitermachen. Weil ich schon über ihn gesprochen habe, würde ich zu den Black Keys rübergehen und möchte von dem Album El Camino den Song Lonely Boy vorschlagen, weil wenn man sich auch durch meine Musik hört, dann wird man manchmal die ein oder andere bissige Fassgitarre hören und die ist natürlich absolut inspiriert von den Black Keys, weil ich die sehr, sehr liebe. Noch tolle Gitarren, oder?
Ja, herrlich. Könnt ihr endlos so weitergehen jetzt, ne? Oder? Mir ist gerade aufgefallen, du hast gar nicht zum Raumland Winzer Sekt gesagt.
Ich fand den richtig toll. Also ich habe den auch jetzt gerade gar nicht irgendwie, also ich werde den noch austrinken, weil ich den so toll finde. Ich finde ihn richtig, richtig toll.
Hast du ein zweites Glas bekommen? Ja.
Ich habe ein zweites Glas bekommen, ja.
Wie gesagt, ab und zu trinken wir ein Gläschen auch mal aus, ansonsten kippen wir weg und spucken auch mal. Nicht, dass ihr denkt,
das trinke ich auf jeden Fall aus.
Das wird jetzt gesichert. Alles klar. Wurde dir nicht weggenommen. Man muss auch so ein bisschen die Hand übers Glas halten, ne, damit er nicht weggreift. Er ist ja ganz schnell. Wie lange können wir eigentlich im Glas was stehen lassen, den Schaumwein, und wann schmeckt er nicht mehr?
Aber das kommt mal sehr auf den Weinstil an, ne? Also ich finde gewisse Weine, man spricht beim Schaumwein gerne über weinig, also über sehr mostbetonte Weine oder Schaumweine. Das heißt, die Perlage ist eher so ein bisschen moderat. Dafür ist der Wein oft sehr viel expressiver. Das heißt, wenn da so ein bisschen Kohlensäure flöten geht, finde ich es gar nicht so arg schlimm. Jetzt haben wir hier Bordeaux-Gläser, also eigentlich ein Rotweinglas für Schaumweine gewählt, weil ich der Meinung bin, also erstens, say no to flutes, bitte keine Flöten benutzen. Und am Ende des Tages sind Schaumweine Weine, die sehr viel Raum brauchen, allein durch die Kohlensäure, durch die Perlagen. Dementsprechend würde ich immer auf ein größeres Glas gehen. Boris, weiß nicht, so 5 Minuten sollte man vielleicht dann spätestens austrinken.
Ja, das sagt ihr Sommeliers, damit auch ordentlich was verkauft
wird. Irgendwie müssen wir auch Umsatz
machen. Damit ein
bisschen was verkaufen. Ja. Say no to flutes, höre ich das erste Mal
also,
heute.
Also es gibt ja so einen Menschen in der Weinwelt, der heißt Maximilian Riedel, dem die Firma Riedel Gläser gehört, der inzwischen ja das gesamte Internet eigentlich gewonnen hat mit seinem Account. Es gibt inzwischen Folgeaccounts wie Riedel Ultras und sowas alles und der hat irgendwann mal den herrlichen Hashtag Say No to Flutes ins Leben gerufen, weil es ist das Thema, dass die ganze Zeit immer diese kleinen Sektflöten, die wir alle irgendwie noch von Mamas Geburtstag oder Tante Hedis Rentenfeier oder sowas kennen, das ist eigentlich ganz schlimm, weil der Wein kann sich gar nicht entfalten. Und das ist im Grunde wie, wenn wir sagen, wir hören eine gute Schallplatte und dann aber auf einem Plattenspieler, wo die Nadel kaputt ist, mit Bluetooth übertragen auf eine kaputte Box. Das funktioniert nicht. Wein braucht Raum im Glas, um sich zu entfalten.
Ich habe so Champagnergläser, die so ein bisschen gebogen sind.
Diese Coupettes,
diese
Schlangen. Ja.
Diese Schale.
Das ist sehr klassisch.
Eine Schale habe ich auch.
Kannst du auch Dessert draus.
Ja, oder schau mal mit Sorbet, dann hast du gleich beides. Ja, also theoretisch, ich bin immer ein Freund davon, einfach ein bisschen mehr Raum. Im Zweifelsfall, wenn ein bisschen Kohlensäure weg ist, ist es auch nicht dramatisch.
Wieder
ist,
was gelernt, ne? Ja.
Wir sind ein Bildungspodcast.
Sehr gut.
Thema Genuss. Ja, also du sagst, du trinkst gerne Schaumwein, du hörst gerne gute Musik von Vinyl. Wie steht's denn mit dem Essen bei dir?
Ich koche viel.
Ja.
Also ich bin jetzt wirklich keine Sterne.
Was ist denn dein Signature?
Oh, was ich richtig gut kann, ich kann eine bombastisch gute Trüffelpasta.
Was für einen Trüffel nehmen wir denn?
Den es gerade bei Viani gibt. Okay. Also so, ne, so ehrlich muss man dann sein. Ja.
Aber du nimmst frischen Trüffel?
Ja.
Ja, also nicht Trüffelöl nur, sondern...
Nee.
Aber also zum bisschen, Pimpen nochmal?
Ja, aber nur ein ganz bisschen. Also ich glaube, ich habe angefangen, Trüffelpasta selber zu machen, weil ich in meinem Leben doch öfter mal im Restaurant war und dann zu enttäuscht war, weil man da irgendwie so eine in Trüffelöl gebadete Nudel so bekommen hat. Und dann dachte ich, das ist es halt nicht. So, und dann habe ich irgendwann angefangen, das selber mal so auszuchecken. Und eigentlich sind es ja wirklich irre wenig Zutaten, die man braucht. Nur die müssen halt gut sein.
Die müssen
da darf
sitzen.
Da hat man wenig Spielraum. Und deswegen, ich bin eine okaye Köchin. Sternemäßig kann ich auf jeden Fall eine Trüffelpasta.
Und Nudeln machst du auch selbst?
Nein, das muss ich nicht.
Ach so, das hatte ich jetzt verstanden.
Also ich hol mir eine frische Pasta auf jeden Fall. Aber noch so richtig da hier so Nudeln schwingen in der Küche und so weiter. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Es gibt auch gute frische Pasta so. Ja. Das ist auch okay.
Aber du kaufst frische
ja,
Pasta.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja gut, dann melden wir uns da auch mal an. Wir bringen aber was mit.
Das ist okay.
Wäre
das
diese Auswahl okay? Das obwohl den letzten kennen wir ja noch nicht.
Genau, wir schließen ab mit England. Und ich glaube so langsam, aber es ist natürlich für mich immer auch ganz spannend, dann mit Leuten zu sprechen, die vielleicht nicht den ganzen Tag sich mit der Thematik befassen, ist, glaube ich, das Thema, dass England hochgradig gute Schaumweine macht, auch, glaube ich, in der breiteren Masse.
Das wusste ich gar nicht.
Noch nicht angekommen, nee. Okay.
Ist ein Lernpodcast.
So, wenn man es mal runterbrechen möchte, du hast in Südengland dieselben Verhältnisse wie in der Champagne. Du hast dieselben Bodenformationen, also Kalk- und Kreideböden. Das ist das sogenannte Pariser Becken. Das ist alles von Südengland bis in die Champagne runter. War ja früher ein riesiges Meer.
White Cliffs of Dover.
The White Cliffs of, genau. Also daher kennt man es schon. Jetzt ist es in Südengland vielleicht noch etwas regenreicher als in der Champagne, klar. Du hast in England inzwischen eine Vielzahl an Betrieben, die hochgradig gute Schaumweine keltern. Es gibt so drei große Namen. Das ist einmal vor allem voran Knight Timber, Coates & Seeley und Gusbourne. Und wir haben heute den Coates & Seeley Non-Vintage Rosé im Glas. Für mich eine sehr gute Expression dieser Böden. Das sind ja Kalkböden, Kreideböden. Das heißt, die Weine sind sehr schroff, sehr karg, sehr mineralisch, sehr strukturiert. Das Ganze ist ein bisschen Joint Venture von zwei Herren. Der eine heißt Coates und der andere heißt Seeley. Der eine kommt aus der Finanzwelt, der andere kommt schon auch aus der Weinwelt, sag ich mal im erweiterten Sinne. Pinot Noir, das ist Rebsorte. Du hast in Südengland eigentlich Chardonnay, Pinot Noir größtenteils. Sehr, sehr spannend. Das Ganze liegt 36 Monate auf der Hefe und dann nochmal 6 Monate im Keller, bevor es auf den Markt kommt. Ist für mich ich würde es vielleicht einen sehr erwachsenen Rosé-Stil nennen. Mhm. Also weil es ist eben nicht dieses florale, verspielte, sehr frische, sondern es ist schon dunkler. Ich finde es so ein bisschen vegetabil, fast so ein bisschen Richtung so Hibiskus, Rhabarber, kräutrig. Es ist relativ intensiv, gerade in der Nase. Wenn man sich von der Farbe mal anguckt, ist auch recht dunkel, ne? Also es hat so einen ganz leichten Kupferanklang fast. Und dann ist es halt, und das ist, was wir eben sagten, es ist sehr weinig. Also wenn da die Kohlensäure ganz weg wäre, würde es, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut schmecken. Also
können wir länger stehen lassen als 5 Minuten dann.
Ja,
genau.
Wir genießen auf jeden Fall. Und was wir ganz besonders genossen haben, war der Start dieser Staffel mit dir. Wir hätten uns das nicht schöner vorstellen können.
Das ist ein ganz, ganz liebes
Kompliment. Herzlichen Dank,
Mira,
dass du hier bist.
Ja.
Es ist ja noch nicht ganz zu Ende. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist dein Podcast. Weil ihr habt es natürlich gehört, sie kann nicht nur singen, sondern sie kann auch gut schnacken.
Genau, einmal die Woche kommt ein Podcast raus, der heißt Modus Miu, so wie ich. Also es gibt nämlich auch, es gab mal, und das habe ich, I survived it sozusagen.
2019 gestartet.
Genau, es gab eine Podcast von Spotify namens Modus Mio, das war die Rap-Playlist. Und im Prinzip haben wir uns ein bisschen aus Gag da so dran angelehnt. Und das war natürlich super lustig, als dann Spotify meinte, okay, sie stellen diese Playlist ein. Und wir so, okay, We Survive the Playlist. und deswegen gibt es Modus Mio und das ist eine Art Band-Podcast. Also für alle Leute, die so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen, wie das so ist, Musik zu machen und was da alles so mit zusammenfällt und was für Themen einen so beschäftigen, wenn man Musik macht und so weiter, den sei empfohlen, da doch mal reinzuhören. Da würde ich mich sehr freuen.
Also springt doch einfach direkt rüber.
Genau.
Ja, 200 Folgen. Also ihr habt ein bisschen was vor und natürlich nicht vergessen, auch in Mios Musik nochmal ganz, ganz tief reinzuhören. Wir sagen herzlichen Dank und wir verabschieden uns mit, ah, das ist ja dein Partner mal, du hast Paolo Nutini nochmal.
Genau, ich finde das schönste Album, was er veröffentlicht hat und ich glaube in der Wahrnehmung war das nicht das erfolgreichste, was ich eigentlich eine Schande finde, ist das Album Caustic Love und da ist ein wunderschöner Song drauf namens Iron Sky, wo auch ein Zitat von Charlie Chaplin dann mit drin ist aus Der große Diktator. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Song, ist textlich total wichtig und überhaupt auch die Performance von Paolo Nutini ist ganz, ganz toll.
Schönes Ende. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Vielen Dank. Ja. Jonas, und vielen Dank für die Auswahl.
Gerne.
Ja. So, wir machen ja danach weiter jetzt. Ja, jetzt ist Party! Ja.
Die anderen fünf hört ihr dann in der Nachfolge.
Wie war das? Wollen wir jetzt noch deinen Podcast schnell aufnehmen?
Wenn ihr noch eine halbe Stunde Zeit habt, machen wir das.
Dann müssen wir Benni fragen.
Ja, okay. We are proud. Individuals living for the city, but the flames couldn't go.
Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.
But no one, no, no.